Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold. Unter Latte, über Kante.
Ja, hallo. Heute bin ich zum Auswärtsspiel unterwegs. Ich habe mich auf den Weg gemacht. Mein Gast heute spielte in der abgelaufenen Saison am Niederrhein in der ersten Bundesliga. Ein waschechter Eichsfelder, ein Eichsfelder Fußballgewächs sozusagen. Keine Angst, wir besingen heute nicht die Elf vom Niederrhein. Oder doch? Nein, dafür ist mein Gesang einfach zu nicht gut genug. Ob ich heute einen Fohlen aus Gladbach zu Gast habe? Fragezeichen. Ja, aber wahrscheinlich nur noch bis zum 30.06., denn dann endet eine Leihe. Später dazu mehr. Transfers bleiben halt jedes Jahr immer wieder spannend. Möglicherweise kann er uns aber schon Insiderwissen mitteilen, wie seine Reise weitergeht. Aufgewachsen im Untereichsfeld in Wolbrandshausen, ganz in der Nähe des Seeburger Sees. Der 7. Februar war sein Geburtstag. Ab 2001 erblickte er das Licht der Fußballwelt. Er ist 25 Jahre jung und steht voll im Saft und natürlich auch im besten Fußballalter. Er ist 1,85 groß, 74 Kilo wiegt er, das sind einfach Topmaße für mehr, glaube ich. Als defensiver Mittelfeldspieler war er zuletzt im Rheinland unterwegs. Da ist viel Können dabei, was er so auf dem grünen Rasen zeigt. Unspektakulär, denn er ist ein Arbeiter auf dem Platz, glaube ich. Spielintelligenz für die Mannschaft sozusagen. Er kann den Ball effektiv verteilen im Spielaufbau, aber auch den Takt angeben. Sein Spiel kontrolliert, fehlerarm und abgeklärt. Man könnte ihn auch einen stillen Leistungsträger nennen. Im Eichsfeld das Dribbeln und Tricksen gelernt, später in Bremen ausgebildet. In der U19 in Bremen rockte er die Regionalliga und in der zweiten Mannschaft bei Werder holte er sich dann die Spielpraxis. Der Lohn war der erste Profivertrag. Auch darüber werden wir reden. Trotzdem ging es dann schnell in den Süden, in den Breisgau, zur Freiburgs zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Dann der Wechsel zur Fortuna nach Düsseldorf. Die Messestadt spielte damals noch in der zweiten Liga. Hier hatte er auch eine Relegation zu spielen. Da gab es nicht nur eine Verlängerung. Wir reden gleich darüber. Und dann ging es nach Como. Das liegt in Norditalien. Ein ambitionierter Aufsteiger. Como 1907 in der Serie A, gewechselt für 8 Millionen, sowas zumindest geschrieben. Da bin ich sowas von gespannt, wie das eben auch zustande kam. Und in Como dann? Gegen die Roma und Neapel gewonnen, gegen Juve verloren, da bekomme ich Gänsehaut. Das sind doch Spiele, die man nicht vergisst. Seine Gedanken und Gefühle dabei kann er uns heute im Podcast erzählen. Da bin ich echt selber ein bisschen aufgeregt. Reichliche Infos aus der italienischen Fußballwelt und den Erfahrungsschatz, das kann ihm keiner nehmen. Unter einem besonderen Coach hat er in Italien auch noch trainiert, einem spanischen Weltmeister. Auch dies muss er uns gleich mal erzählen, wie der so tickt. Seit dem 1. September 25 schnürt er die Fußballschuhe aber wieder in Deutschland. Darüber sind sicher nicht nur seine Eltern froh, sondern auch die Freunde, seine Frau und die Fans aus der Region. Seine Ehefrau und seine Eltern sind die beiden besten Fans. Und auch diejenigen Menschen, die ihn permanent unterstützen. In der abgelaufenen Saison trug er die Nummer 6. Das passte zum Spielerprofil. Ich habe mir da so einiges angesehen in der Rückrunde der Bundesliga. Mir fiel auf, Passquote ist richtig gut, technisch und läuferisch sehr stark. Es macht richtig Spaß, ihm beim Kicken zuzusehen. Über die Qualitäten und seinen Weg zum Profi wollen wir heute einiges erfahren. Ich freue mich auf die nächsten Minuten. Ihr dürft gespannt sein. Hallo und herzlich willkommen im Podcast am Mikrofon bei Unterlatte Oberkante. Yannick Engelhardt, noch Borussia Mönchengladbach.
Vielen lieben Dank und auch herzlich Hallo von mir. Mhm. Danke, dass ich da sein darf. Und Danke fürs ausführliche Intro. Habe ich ja fast gar nichts mehr zu erzählen.
Na doch, wir gehen das alles nochmal an. Ne?
Gerne.
Also mir war wichtig, dass die Hörer gleich zu Beginn mal wissen, ich habe hier echt einen richtig guten Kicker vor mir sitzen. Und das einfach so, sondern du hast ja auch gezeigt, deinen Weg gezeigt, dass du es beherrschst und kannst. Reiseplanung ist offen, Yannick. Habe ich ein Fragezeichen dahinter.
Ist offen, wie so oft im Fußballgeschäft, wenn es wärmer wird, der Sommer kommt, weiß man nicht ganz genau, wie es weitergeht. Die Leihe endet erstmal, das Kapitel Borussia Mönchengladbach endet vorerst. Stand jetzt kehre ich nach Italien, nach Como zurück, aber im Fußball weiß man leider nie. Mir hat das Jahr in Gladbach schon sehr gefallen. Bundesliga zu spielen, war immer mein Traum. Mhm. Deshalb Ergebnis offen, ja.
Okay. Ja, war mir wichtig, das mal zu Beginn gleich zu hören. Und vielleicht müssen wir den Hörern auch noch sagen, ich bin heute mal nicht in meinem Sauerstoffzelt zu Hause, in meinem Studio, sondern ich bin bei deinen Eltern zu Gast und habe mein Zelt hier aufgeschlagen. Dafür dann auch schon mal vorab ein großes Danke, dass das so möglich war. Ne? Ich freue mich auf den Podcast. Die Folge ist für mich auch sehr, sehr besonders. Keine Frage. Kommen wir gleich mal zum Thema nochmal Gladbach, bevor wir dann deinen Weg gehen. Glückwunsch von mir, Klassenerhalt. Aber das ist ja nicht der Anspruch von Borussia Mönchengladbach. Es gab ein Hoch und Runter und Tiefs. Dann gab es wieder einige Siege hintereinander. Auch zum Schluss nochmal ein richtig gutes Level gehabt gegen einige Mannschaften. Wie ist das so? Also erstmal wollte ich wissen, wie bist du in die Saison reingekommen mit Gladbach? Und wie ist es dann, dass man sich da so rausspielen muss wieder aus diesem Keller?
Ja, fangen wir mal von vorne an. Mhm. Ich wollte aus Como ganz gerne eine Leihe machen, weil hinten raus die Einsatzzeit nicht mehr so gegeben waren. Der Verein hat das auch so gesehen. Also haben wir gesagt, okay, komm, machen wir eine Leihe. Ich wollte gerne in die Bundesliga. Dann hat sich das aber, wie es im Fußball oftmals ist, etwas gezogen. Tatsächlich bin ich am letzten Tag, am 1. September, am Deadline Day, erst gewechselt. Das bedeutet, Gladbach hat schon 2 Bundesligaspiele hinter sich gehabt. Ich bin dann zum 3. Spieltag gekommen, direkt ins kalte Wasser geworfen, wie man sagt. Habe dann auch mein Debüt gegen Bremen gegeben, noch unter dem alten Trainer Seoane, der nach dem Spiel dann gefeuert wurde,
ja.
Nach 3 Spieltagen. Das war auch meine erste Trainerentlassung, die ich aktiv bei mir mitbekommen habe. Mhm. War dann auch erstmal was Neues für mich.
Okay.
Und dann steckst du natürlich nach 3 Spieltagen, ich glaube sogar letzter Platz, ich glaube nur 1 Punkt geholt, steckst du unten drin, neuer Trainer kommt, Eugen Polanski, Eigengewächs in Anführungszeichen als Trainer und auch als Spieler damals. Aber auch seine erste Profistation als Trainer. Und dann lief es am Anfang eigentlich ganz gut, weil wir einen Unentschieden in Leverkusen geholt haben, was gar nicht so leicht ist. Haben dann aber die Ergebnisse auch nicht so erzielt. Und nach 8 Spieltagen bist du immer noch Letzter mit noch immer keinem Sieg. Und dann war klar, okay, der Anspruch oder Ziele, die man sich setzt, sind wahrscheinlich über den Haufen geworfen, weil du musst einfach versuchen, drin zu bleiben, damit so ein Verein nicht absteigt.
Mhm. Das ist klar, Yannick. Aber wie zieht man sich raus untereinander? Gibt's da auch Gespräche in der Kabine oder gibt es da auch im privaten Bereich Gespräche? Was müssen wir verändern, dass das besser wird und wo müssen wir dran arbeiten?
Also es gibt immer Gespräche, logischerweise, aber wenn es nicht läuft, dann gibt es auch mal sehr unangenehme Gespräche unterhalb der Mannschaft, mit dem Trainer, ohne Trainer. Das war auch der Fall, als wir dann irgendwann auch gesagt haben, hey, wir sind bei Borussia Mönchengladbach, wir dürfen nicht absteigen, müssen uns zusammenreißen. Aber am Ende des Tages kannst du so viel reden, wie du willst. Du musst einfach Gas geben, um diesen Bock umzustoßen. Mhm. Das haben wir dann im DFB-Pokal geschafft. Und dann im nächsten Bundesligaspiel auch. Und dann ist so eine kleine Erfolgswelle gestartet, wo wir uns rausgekämpft haben. Und trotzdem war die Saison schwierig, mit vielen Auf und Abs, immer mal wieder Leistungsschübe nach oben, aber auch nach unten. Trotzdem, am 8. Spieltag hätte jeder von uns unterschrieben, wenn wir am Ende 12. werden, 2 Tage vor Schluss gerettet sind. auch, das wissen wir auch, wenn es nicht der Anspruch von so einem Verein ist.
Ja, 1. Mai-Wochenende war, glaube ich, die Rettung sicher.
Genau nach dem Spiel gegen Dortmund.
Genau. Ja, was ja auch immerhin ein Dreier war und in Dortmund gewinnst du nicht so oft.
Es war daheim. Es war nicht in Dortmund, aber trotzdem gegen Dortmund zu gewinnen ist auch nicht so leicht. Genau. Auch wenn es für die schon vorbei war. Es ging nicht mehr um so viel.
Genau.
Aber,
ja. Also das war jetzt mal so ein kleiner Kick in das, was vor kurzem war. Und jetzt wollen wir mal deine ganze Fußballreise mal ein bisschen angehen. Ich glaube, für das, was ich vorgelesen habe in meiner Intro oder gesagt habe, da ist bestimmt viel in Richtung richtig. Aber wenn du es dann noch mal erzählst, wie du es gepackt hast, diese Reise auch positiv zu gestalten, von FC Höberg angefangen bis du dann nach Bremen gegangen bist und wie es sich dann entwickelt hat. Wollen wir mal den Nachwuchs mal angehen? Wie hast du es im Nachwuchs angegangen?
Ja, es war eine lange Reise dahin. Ja. Ich habe mit 4,5 Jahren hier in dem Dorf angefangen, Fußball zu spielen. Habe dann alle Dorfmannschaften vom Höherberg, FC Höherberg, durchlaufen. Damals auch Höbernsee, weil die Jugend und die Herren dann unterschiedliche Namen hatten, aber eigentlich mein Stammverein ist FC Höherberg. Und dann habe ich versucht, natürlich so gut wie möglich Fußball zu spielen, um in die Kreisauswahl und später in den Stützpunkt zu kommen. Ja. Weil wenn du hier in der Gegend kickst, ist es schwierig, auf dem Radar von einem Bundesligisten zu kommen. Und das war auch bei mir der Fall, dass ich über Kreisauswahlen und später über den Stützpunkt Turniere gespielt habe, wo dann Bundesliga-Scouts zugeschaut haben. Und in meinem Fall waren es später, sagen wir es dann ja auch, waren Scouts von Werder Bremen und von Hannover 96, die das interessant fanden, die mich zu Probetrainings eingeladen haben. Und das habe ich auch natürlich sehr gerne wahrgenommen. Und so ging der Schritt vom Dorf- und Amateurfußball in den Profiverein, weil in der größeren Umgebung rund um Göttingen und Co. gibt es nun mal keinen Bundesligaverein.
Genau. Ja, bis zur D-Jugend, glaube ich, in dieser Spielgemeinschaft, ne? JTV Eichsfeld.
Genau, also später hatte ich eine Zweitspielerlaubnis, glaube ich, damit ich für JTV Eichsfeld spielen kann. Mhm, aber damit FC Höherberg mein Stammverein auch im Pass bleibt.
Ja.
Aber am Ende habe ich mit vielen gleichen Jungs immer und immer wieder gekickt. Wir haben ganz gerne auch mal die größeren Vereine in Göttingen geärgert. Mhm. Also wir hatten immer schon eine ganz gute Truppe zusammen.
Mhm. Schön. Schön zu hören sowas. Ne? Gab es Heimweh, wo du dann nach Bremen gegangen bist? Also Bremen war dann klar die nächste Station. Mit 14 hast du mir vorhin im Vorgespräch gesagt. Gab es das? Also dieses Heimweh?
Natürlich gab es es ab und zu. Aber dadurch, dass der Übergang relativ flüssig war, wie gesagt, Hannover 96, Werder Bremen. Ich wollte damals sogar zu Hannover 96. Die hatten aber kein Internat zu der Zeit. Das heißt, ich hätte pendeln müssen, in der Gastfamilie sein müssen. Also ein anderes Konstrukt. Und Werder Bremen hat das Internat. Was super ist, ist direkt im Weserstadion. Also du wohnst, wenn du da hingehst, im Weserstadion.
Perfekt.
Als kleiner Junge natürlich auch cool. Und ich wollte das einfach so unbedingt machen, das war schon immer mein Ziel. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, okay, wir schlafen eine Nacht drüber, aber ich wusste schon in der Nacht, was ich am nächsten Tag sage, dass ich das 100% mache. Und meine Eltern haben mir auch gesagt, die wollen natürlich mir keine Steine in den Weg legen, aber für die war es, glaube ich, nochmal härter, gerade für meine Mutter. Ich selber hatte wenig Heimweh, weil ich mich auch sehr wohl gefühlt habe. Aber natürlich habe ich meine Eltern, meine Geschwister und meine Freunde vermisst.
Ach, vermisst, ganz klar. Gab es denn so, also dass man so zurechtkommt gleich im Internat, da gibt es ja meistens so ein, zwei Ansprechpartner, die einen so ein bisschen führen am Anfang. Hattest du das auch?
Hatte ich auch. Also es gibt bezogen auf Werder Bremen ein, zwei ältere Damen, die sich so um die Jungs kümmern, wie unsere Ziehmuttis, würde ich mal sagen.
Ja.
Meine Mutter sagt auch mal ganz gerne, dass das Bremer Internat mich mehr erzogen hat als sie selbst. Das stimmt natürlich nicht, aber du wirst dann halt durch das Leben und durch den Alltag so selbst erzogen. Du wirst sehr früh selbstständig. Aber natürlich gibt es die ein, zwei Personen, die immer für dich da sind, die du dann fragen kannst.
Kannst du auch gerne mal nennen hier, wenn du den Namen noch...
Ja, Frau Reichel, das war, wir haben sie natürlich auch immer gesiezt, Jutta Reichel. Ja. Das war vor allem die Ansprechpartnerin, die sich um alles gekümmert hat. Mhm. Und auch noch Frau Behrens, auch eine ganz liebe Frau. Ich bezweifle, dass sie es hören werden, aber wenn doch, dann liebe Grüße.
Na genau, also Grüße gehen da mal raus aus vom Podcast. Ja. Und vielleicht haben wir ja Glück und sie hören es und vielleicht kann man es nochmal verlinken irgendwie. Müssen wir mal schauen, was du da noch für Kontakte hast.
Ich schau mal, ja.
Was mich auch interessiert, klar, in der U17 vielleicht noch nicht extrem so, aber in der U19 wird mir auch ein bisschen aufs Profigeschäft schon vorbereitet. Mental, gibt es Gespräche etc. Kannst du mal so einen Tagesablauf eines U19-Spielers, Yannick Engelhardt, kurz skizzieren?
Also der Tagesablauf ist von der U15 bis zur U19 gleich.
Okay.
Der einzige Unterschied geschieht dann, wenn du nicht mehr zur Schule gehst. Mhm. Das war bei mir im zweiten Jahr der U19 der Fall, weil ich dann mein Abitur abgeschlossen habe. Mhm. Aber in den 4 Jahren zuvor stehst du um 7.30 Uhr, 7 Uhr irgendwas auf, frühstückst, gehst zur Schule, dann geht es auch um 8 Uhr, 8.30 Uhr los, so um den Dreh. Dann hast du einen ganz normalen Schulablauf, wie jeder andere auch. Mhm. Außer, da kommt die erste Besonderheit, an 2 Tagen der Woche trainierst du morgens um 8 Uhr bei Werder Bremen, weil das ist eine Kooperationsschule mit Werder Bremen, wo wir waren. Das heißt, wir hatten schon 2-mal in der Woche früh morgens Training, entweder Krafttraining oder auf dem Platz, gehen dann erst um 10 Uhr in die Schule, kommen dann um 14, 15 Uhr wieder, essen was, hast noch eine Stunde Zeit, um entweder Hausaufgaben zu machen, wenn du sie machen wolltest, ja. Obwohl da wird schon Wert drauf gelegt in Bremen. Ja. Und dann geht's zum Training fußläufig, weil in Bremen ist alles auf einem Fleck, das ist super. Ja, und dann trainierst du um 17.30 Uhr, 18 Uhr, bist um 19.30 Uhr fertig, gehst wieder zurück ins Internat, isst um 20 Uhr mit allen anderen Jungs und dann hast halt nochmal 2 Stunden zur Verfügung, wo du...
Klar. Ja. Wenn du die Hausaufgaben nicht früh morgens machen willst, musst du sie halt dann abends noch machen oder so.
Ja, es gab natürlich auch Unterstützung bei der Schule fürs Internat. Ja. Also wir hatten Lehrer, Nachhilfelehrer. Ich musste sie zum Glück nicht so oft in Anspruch nehmen, außer in meinen letzten Jahren in Mathematik. Okay. Ich habe es als Leistungskurs gewählt und dann wurde es wirklich sehr wild. Mhm. Aber ansonsten bin ich gut durch die Schule gekommen,
schön,
was mir geholfen hat, weil so konnte ich mich auf den Fußball konzentrieren und trotzdem meinen Abschluss machen.
Ich habe auch gelesen, 2018 Debüt U18-Nationalmannschaft, später noch U19, auch 2 Einsätze und 3-mal U20-Nationalmannschaft. Das ist auch richtig ein Hut, weil das ist einfach eine Masse an Kickern, die das möchten. Und wenn man das geschafft hat, auch wenn es nicht so viele Spiele waren, wie kam es dazu?
Ja, in der U16 war ein Jahr, in dem ich sehr wenig gespielt habe. Da wurde mir auch nahegelegt von Werder Bremen, dass ich vielleicht was anderes mache. Mhm. Da war aber ganz klar von meinen Eltern auch so, der hat sein ganzes Umfeld da. Der ist in der Wachstumsphase, ich war noch sehr klein. Der Trainer hat eher auf körperliche Spieler gesetzt, was in der Jugend jetzt nicht so viel Sinn macht, meiner Meinung nach.
Stimmt.
Und in der U17 war genau das, was wir uns erhofft hatten, dass ich wieder jedes Spiel gemacht habe. Ich war Leistungsträger, ich habe gut performt mit Werder Bremen und dann kommen halt auch die Nationalmannschaften auf dich zu, in dem Fall Deutschland bei mir. Und ich wurde eingeladen und natürlich träumt man immer davon, für sein Land zu spielen. Und auch in der Jugend ist es was Besonderes, als du das erste Mal dann die Hymne singst. Ich habe dann auch ein Tor geschossen, so das ist dann schon was Besonderes.
Ja, das Trikot tragen, ganz klar, bei der Hymne. Aber das Gefühl zu haben, ich habe es jetzt auch auf dieser Ebene ein Stück weit geschafft, das mal zu präsentieren oder meinen Bekanntenkreis zu sagen, ich bin so weit gekommen, das ist also schon toll.
Ja, ist ein schönes Gefühl, weil es ja, deine Leistung belohnt, ja, auch schon im jungen Alter. Und trotzdem kannst du es, also du genießt es kurz, aber dann geht es weiter, weil es gibt die neuen Ziele, du willst Profi werden, du willst in die 19 kommen, du willst dort Stammspieler werden. Also wie so oft im Leben, aber auch im Fußball, genießt du es kurz und das versuche ich auch immer. Aber dann machst du weiter, weil es halt einfach nächste Ziele gibt.
Ich hatte ja in meinem Intro angedeutet, du hast dir die Spielpraxis dann bei Werder Bremen in der 2. Männermannschaft geholt. Und da muss ich sagen, hast du ja fast konkret gänzlich durchgespielt, muss man so sagen. Übrigens war da auch mal einmal ein Gegner aus dem Maxfeld, ein Spieler vom HSC Hannover.
Der wäre?
Martin Wiederhold.
Okay, sag mir jetzt vom Namen her nichts.
Aber der hat also bei HSC damals Stürmer gespielt mit der 10. Ich habe das mal in den Aufstellungen nachrecherchiert, okay. Und da denke ich, hey, die haben ja schon gegeneinander gespielt.
Ja, dann liebe Grüße.
Ja, mache ich, ne? Vielleicht ist auch
Hörer?
Stabiler Hörer,
okay. Wird das hören, ne? Dann liebe Grüße auch über den Podcast.
Genau. So ein Gefühl, wenn man sagt, ich schaffe es jetzt aber nicht für die erste Mannschaft. Das interessiert mich da auch nochmal.
Also mein Weg in den Herrenbereich war sehr speziell, weil in der U19 haben wir ein super Jahr gespielt. Wir waren Erster in der U19-Bundesliga. Ich war Kapitän, ich war bei der Nationalmannschaft. Alles lief super. Wir waren im DFB-Pokal-Halbfinale. Also die ganzen Highlights warten jetzt im Sommer. Es wäre eine EM gespielt werden. Und dann kam Covid 2020, das war genau mein Übergang und alles wurde abgebrochen. Das heißt, mein letztes halbes Jahr in der U19 wurde annulliert, es wurde abgebrochen. Ich war dann teilweise daheim, teilweise haben wir in kleinen Gruppen trainiert. Dann haben wir zwar angefangen im Sommer wieder unter strengen Bedingungen in der Regionalliga zu spielen, also mein erstes richtiges Herrenjahr. Haben 8 Spiele gespielt, ich glaube 8 gewonnen, lief wieder super.
Perfekt.
Und dann wieder abgebrochen, weil die zweite Pandemie kam und wir keine Profiliga waren. Das war im September und dann habe ich bis zum nächsten Jahr im Juli kein einziges Spiel gemacht, weil wenn du nicht bei der Profimannschaft dabei bist, konntest du kein Spiel machen.
Kommst
du
auch nicht rein.
Ja, weil die Regionalliga wurde abgebrochen, wir haben 1-2 Testspiele gemacht, sonst nur trainiert. Das war mein erstes Herrenjahr und dann stehe ich da und jetzt muss ich natürlich irgendwie den Fuß in die Profiligen bekommen.
Genau.
Und das war natürlich nach der Zeit extrem schwierig.
Das glaube ich. Das ist natürlich ein richtig plausible Erklärung, finde ich gut. Das hat mir gefehlt in der Recherche. Warum, wieso, weswegen so? Weil Bremen, wenn du es da so im Nachwuchs geschafft hattest, ist es ja eigentlich nur eine Konsequenz, dass du auch irgendwann in den Männerbereich dort kommst. Aber Covid hat schon viel kaputt gemacht, keine Frage. Für viele Fußballer übrigens, das ist schon, habe ich
ja,
schon
ich.
Öfters gehört. Dann ging es nach Freiburg in den Breisgau. Das ist schon ein Stück weg, aber ich finde in der Öffentlichkeit Freiburg auch ganz, ganz feiner Verein, gut geführter Verein über Jahrzehnte mittlerweile. Gut, sportlich sowieso. Auch bei Streich warst du mal auf der Bank.
Richtig.
Ne? Habe ich gelesen. Und erzähl mal, wie ging es nach Freiburg? Was ist da passiert? Wie läuft sowas ab?
Ja, es war dann, wie gesagt, der Übergang, erstes Herrenjahr, Covid, nicht gespielt. Ich hatte da trotzdem dann meinen ersten Profivertrag bei Werder Bremen unterschrieben. Also die Anbindung an die Profis wäre da gewesen, aber ich war jetzt nicht nah dran, damit ich in den Kader rücke. Deshalb wollten wir eine Leihe machen. Der Verein wollte das, ich wollte das, weil ich wieder Fußball spielen wollte in erster Linie. Und dann hatte ich mit meinem damaligen Berater ein paar Gespräche mit Zweit- und Drittligisten. Und am Ende kam Freiburg 2 auf mich zu, mit Clemens Hartenbach, den Sportdirektor der ersten Mannschaft, dass sie es gerne machen wollen, weil die U23 in die dritte Liga aufgestiegen ist mit Thomas Stamm. Und die suchen ein Profil, wie ich es hergebe und ob ich mir es vorstellen kann. Dann sind wir runtergefahren, hatten die Gespräche und ich habe gemerkt, okay, das ist der nächste Step, der Sinn macht. Immer noch in der U23, wo ich hoffentlich viel spielen kann, aber in der dritten Liga, was schon eine Profiliga in Deutschland ist.
Genau.
Und ich muss jetzt auch erstmal irgendwie den Step machen, weil ich habe ein halbes Jahr und ein Dreivierteljahr keinen Wettkampf mehr gespielt.
Ja, und du hast dann in der dritten Liga ja auch, da spielt ja auch nicht jeder, muss man so sagen, Profiliga, 54 Drittligaspiele gemacht und 3 Tore geschossen. Und du bist ja immer noch ein defensiver Fußballer und immer wieder bist du auch im Torbereich, Torerzielung immer mal dabei.
Ja, wir hatten es vorgestern, glaube ich, mit meinem Papa hier am Tisch, wo wir darüber geredet haben. Und ich glaube, so im Schnitt, wenn man die Profisaison zählt, mache ich 2 Tore in der Saison. Also meine 2 Tore kriegst du im Schnitt. Ja,
schön.
Das war dann auch da der Fall. Ich hatte noch eine schwere Verletzung, meine erste und letzte bisher schwere Verletzung in Freiburg. Bin dann ein halbes Jahr ausgefallen, wurde 2-mal operiert am Sprunggelenk. Ich glaube, sonst wären noch ein paar mehr Spiele dazugekommen, ja. Aber das war sehr erfolgreich.
Ja, ja, das wollte ich noch fragen, habe ich mir auch danach notiert. Gab es denn außer dieser Verletzung, war es am Knöchel? Ja.
Also Sinnesmose.
Ja, ja. Gab es noch irgendwelche Verletzungen, die dich da rausgeworfen haben?
Also das war mit Abstand die größte. Mhm. Das war auch die einzige, okay, wo ich operiert werden musste. Ich hatte sonst noch eine Knieverletzung, wo ich mal 3 Monate ausgefallen bin, mhm, im Jugendbereich bei Werder. Aber das war die größte und schwerwiegendste.
Ja. Okay. Ja, ist immer wichtig, ne? Gerade auch dieser, also bei Covid sowieso, aber auch dieser Übergang, wenn man dann in den Männerbereich kommt und vielleicht gleich das ein oder andere Wehwehchen hat, Verletzung hat, dann hat man es doppelt schwer, glaube ich.
Ja, zum Glück war es am Ende der ersten Saison. Also ich habe in der ersten Saison direkt alle Spiele gemacht, mhm, viel Vertrauen vom Trainer bekommen. Mhm. Wir haben auch eine solide Saison gespielt. Ich glaube am Ende 10., 11. sowas geworden, mhm, was für eine zweite Mannschaft absolut gut ist, weil, ja, wir einfach in der Liga bleiben wollten. Und dann habe ich mich verletzt. Die Leihe wurde verlängert. Weil macht jetzt Sinn, ich bin noch mindestens 3 Monate raus. Mhm. Werder hat auch gesagt, mach das nochmal, es hat gut funktioniert. Der Trainer baut auf dich. Wir haben die Leihe verlängert und die zweite Saison, als ich dann wieder gespielt habe, lief noch besser. Wir haben die Vizemeisterschaft geholt, einen Rekord aufgestellt mit den meisten Punkten, die, mhm, jene U23 geholt hat in der, mhm, dritten Liga. Mhm. Also einfach sehr erfolgreich. Das hat dann auch einfach richtig Spaß gemacht mit den Jungs.
Mhm. Du hast dann aber auch in Freiburg einen festen Vertrag gekriegt?
Ja, das war, wie gesagt, das zweite Jahr in der Leihe. Die wurde verlängert, mhm, aufgrund der Verletzung. Und Freiburg hat signalisiert, okay, die Kaufoption, die es gibt, wollen wir ziehen, weil wir sehen in Jannik einen zukünftigen Bundesligaspieler, okay, bei uns. Mhm. Dann war aber das Gleiche. Im zweiten Jahr war ich dann schon sehr oft im Training bei der ersten Mannschaft unter Christian Streich. Mhm. War auch mal im Kader. Also ich war öfter dabei, habe aber U23 gespielt.
Ja.
Und dann haben sie mich gekauft von Bremen. Also Bremen war in dem Moment sozusagen dann raus. Und dann hatte ich das Gespräch mit Clemens Hartenbach und Christian Streich, weil ich gemerkt habe, okay, viel Spielzeiten bekomme ich jetzt in der ersten Mannschaft auch nicht. Und sie wollten mich ausleihen. Ich war jetzt aber 2 Jahre ausgeliehen und wollte das nicht nochmal. Und dann hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit den beiden. Die haben meine Sichtweise verstanden. Und sie haben mich verkauft, mit einer Option, mich zurückholen, mhm, zu können.
Ja. Ja. Gut, dann ging die Leihe nach Düsseldorf erstmal, ne?
Verkauf.
Ah, Verkauf. War, okay. Das, okay.
Genau. Mhm.
Da hast du dich aber auch zum Stammspieler entwickelt, muss man echt sagen. Ja, kann man nachlesen, kann man auch ein bisschen was an Presseartikeln googeln. Bei der Fortuna 35 Spiele, wieder 3 Tore. Ja, so dein Schnitt. Du hast eine Relegation gespielt, darauf wollte ich nochmal hinaus, weil, ja, die habe ich selbst verfolgt am Fernsehen, kann ich mich noch gut erinnern, gegen VfL Bochum.
Ja.
Erzähl mal, was da für ein Druck auf dem Kessel ist, so vorm Spiel.
Ja, es war eine extrem gute Saison. Es war auch am Ende ein bisschen bitter, dass wir nur, in Anführungszeichen, nur den 3. Platz geholt haben.
Mhm.
Aber wir hatten so eine gute Truppe, dann gehen wir in die 2 Spiele und haben eigentlich gesagt, in Bochum wollen wir gut verteidigen, wollen ein gutes Ergebnis, vielleicht einen Unentschieden holen, um im eigenen Stadion das Ding klar zu machen.
Mhm.
Dann gewinnst du das erste Spiel 3-0, spielst dich in einem Rausch, die Bochum-Fans drehen schon fast durch, weil, ja, wir hätten auch noch höher gewinnen müssen, das können wir uns am Ende vorwerfen.
Mhm.
Ich mache auch noch ein Tor in der Relegation in Bochum, genau, das 3-0, das war natürlich auch für mich ein Highlight.
Glaube ich.
Und dann, ja, ich wurde am Ende ausgewechselt, weil ich hatte 9 gelbe Karten. Hätte ich die 10. bekommen, wäre ich gesperrt gewesen. Also ich musste immer so ein bisschen Halbgas machen, weil ich wollte ja das 2. Spiel noch spielen. Also alles perfekt gepasst. Ich bin nicht gesperrt, habe ein Tor gemacht, 3-0 gewonnen. Und dann sagen natürlich schon alle, okay, du bist in der ersten Bundesliga, ja, du stehst mit dem halben Bein drin. Und wir haben nicht locker gelassen. Ich hatte auch ein gutes Gefühl. Nur, ja, an dem ersten Spiel lief alles für uns, alles gegen Bochum,
ja,
und im zweiten Spiel genau umgekehrt. Vielleicht war unsere Herangehensweise nicht die beste, aber wir haben es irgendwie nicht auf den Platz bekommen, waren wie gelähmt so ein bisschen. Ich habe versucht, in der zweiten Halbzeit nochmal alle zu pushen, und aber irgendwie hat es nicht geklappt. Wir gehen in die Verlängerung, dann musstest du dich abschütteln, aber dann geht es wieder bei 0-0 sozusagen los. Haben sogar noch eine Riesenchance in der allerletzten Minute, die geklärt wird, und dann geht es halt in Elfmeterschießen maximal dramatisch.
Ja. Das war sehr dramatisch, das stimmt. Und dann immer klar, im Elfmeterschießen ist auch die Tagesform des Schützen immer mal. Es gibt ein paar, die immer können und immer treffen, aber es gibt halt auch ein paar dazwischen. Da ist die Tagesform entscheidend.
Ja, und ich hatte sogar das Gefühl, dass wir das jetzt im Elfmeterschießen drehen. Ich habe nochmal den Jungs gesagt, stellt euch die Story vor. Wir, auf Deutsch gesagt, wir verkacken jetzt so, weil Platzsturm war vorbereitet, alles war vorbereitet. Die Menschen kamen schon am Ende des Spiels schon am Rand.
Ja, okay.
Die wurden von Ordnern weggehalten.
Ja, ich kann mich erinnern.
Und jetzt stellt euch vor, wir ziehen das im Elfmeterschießen. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Mhm. Ich habe ja dann selber geschossen, auch noch getroffen und ich hatte das Gefühl, okay, wir können das irgendwie packen. Ja, hinten raus, ich glaube, der achte Schütze oder so von uns verschießt dann.
Also das war schon,
das war dann,
das war bitter.
Ja, ich habe dann sehr geweint, war dann schon ein sehr harter Tag, ja.
Ja, da fällt ja alles ab von einem dann irgendwo und dann ist die Enttäuschung riesig. Das kann man, glaube ich, gar nicht richtig in Worte fassen, wenn man da steht.
Ja, vor allem mit der Vorgeschichte im ersten Spiel ist das natürlich dann schon ein heftiges Ding gewesen.
Kann man ja wieder irgendwo sagen, Fußball ist schon auch Kopf, ne? Ganz viel.
Ja, ich glaube schon, dass ich war eigentlich relativ frei im Kopf. Ich habe aber auch jetzt nicht das beste Spiel gemacht vielleicht, aber ich habe schon versucht, auch meine Leistung zu bringen. Ich hatte das Gefühl, dass schon ein paar Jungs so ein bisschen verkopft waren und klar, du hast jetzt auf einmal was zu verlieren. Bochum hat nichts mehr zu verlieren. Die gehen all in.
Das stimmt. Ja. Okay, aber eine Erfahrung, auch die kann dir keiner nehmen.
Auf jeden Fall, ich will es nicht missen, weil am Ende, reden wir jetzt gleich drüber, wären wir aufgestiegen, wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht den Weg gegangen, den ich jetzt gegangen wäre.
Richtig.
Deshalb alles soll so sein.
Nee, auf den Weg, der da kommt, da kommen wir ja jetzt. Und die nächste Station war dann aber auch schon irgendwann Italien. In der Saison 24-25, der Wechsel in Serie A. Die Bundesliga ist für jeden Fußballer, für jedes Kind ein Kindheitstraum, aber die Serie A zu schauen, finde ich, total riesig. Also da ist schon auch ein geiler Fußball dabei. Und wenn man dann diese Spieler alle auch kennt, allerdings nur über den Fernseher, dann komme ich ins Schwärmen manchmal. Ne? Wie kam der Wechsel zustande nach Como?
Nach der verlorenen Relegation ging es in Urlaub und mein Berater hat mich auch bewusst erstmal in Ruhe gelassen, um das zu verarbeiten. Aber klar war auch, viele haben das beobachtet, dass ich es gut gemacht habe. Und mein Ziel war Bundesliga. Das haben wir jetzt kurz verfehlt. Ich habe gehofft eigentlich, dass einige Bundesligisten auf uns zukommen. Das war auch der Fall. Aber niemand war bereit, das zu zahlen, was Como am Ende bezahlt hat. Irgendwann kam mein Berater, meinte, Como, Italien, Serie A aufgestiegen, Cesc Fabregas. Die haben uns angerufen, die wollen gerne einen Call mit dir. Dann sagt er, 10 Uhr, nächsten Tag, Cesc Fabregas. Dann saß ich da mit dem Videocall. Ist halt ein Riesenname im Fußball.
Ja,
eine Stunde geredet, alles auf Englisch. Mein Kopf hat danach gequalmt, aber war richtig gut. Und ich hatte das Gefühl, ja okay, das muss ich machen. Das ist der nächste Schritt, der logisch ist. Klar, ein Auslandswechsel, habe das mit meiner Frau und mit meiner Familie abgesprochen. Aber ich wollte das unbedingt machen.
Perfekt, so wie gerade auch wie du es erzählt hast, das ist, da kriegt man ja auch Gänsehaut. Und mit so einem Typen dann auch noch Fußball zu spielen auf dem Trainingsplatz, das ist ja genial, weil er war ein richtig großer Fußballer.
Ja, vor allem, er war auf meiner ähnlichen Position ein richtig guter Fußballer und das war halt auch nochmal ein Grund, hinzugehen, weil ich glaube,
das mit der ähnlichen Position kommt bei Eugen auch nochmal, ne?
Richtig. Also ja, viele Mittelfeldspieler werden halt Trainer, weil es schon so strategische Denken ist.
Ja.
Auch wenn Fabregas weit mehr Tore und Vorlagen hat als ich, der war offensiver, aber trotzdem.
Kannst du sagen, in Worte, was du von ihm gelernt hast?
Ich kann das schon gut beschreiben, also die Mentalität in erster Linie. Also der Fabregas ist ein sehr ruhiger Typ, außerhalb des Platzes, auf dem Platz, ist ein anderer Mensch. Er will gewinnen und diese Gewinnermentalität, ob das bei einer Passform ist, ob das bei einer Spielform ist, natürlich in den Spielen. Wir wollen alles gewinnen, jedes Einzelne einfach nur gewinnen. So, das hat er vorgelebt und das hast du natürlich dann irgendwann übernommen. Und diese Liebe zum Detail und natürlich auch fußballerisch, also das war der Grund, warum ich da hingegangen bin, habe ich einen Riesenschritt gemacht. Ich glaube, so taktisch, strategisch, so kämpferisch, in der Defensive war ich der beste Mittelfeldspieler dort, aber die Jungs, die dann auch vor mir teilweise gespielt haben, die waren am Ball so gut, weil er auch so viel Wert darauf gelegt hat und da wollte ich mich einfach weiterentwickeln.
Aber das hat er schon so ein bisschen positionsunterschiedlich auch trainiert, oder?
Ja, es gab immer mal wieder positionsgetreue Trainingseinheiten und dann haben wir natürlich mit ihm trainiert, weil er die Mittelfeldspieler dann unter den Hut genommen hat und das war auch seine Schlüsselposition, die wollte er perfekt haben. Deshalb war auch der Konkurrenzkampf sehr groß.
Ja. Ja, ich kann das immer nur so bestätigen. Dein Passspiel, wenn man das heute anschaut, und ich habe mir wirklich alle Rückrundenspiele angeschaut, da bin ich begeistert von.
Danke.
Wirklich, weil da kann jeder mal drauf achten. Das hat eine Schärfe, dein Passspiel, das hat eine Genauigkeit. Auch die Zahlen für das Dortmund-Spiel habe ich mal raus. Das kommt nachher nochmal bei Gladbach. Das ist wirklich was, wo man vielleicht sagt, oh, das war ein bisschen so, das Giacomo hat da nochmal richtig einen draufgelegt, was das angeht.
Ich denke auf jeden Fall. Also ich glaube, ich war nie ein schlechter Fußballer, aber in Como musste ich mich einfach weiterentwickeln, wenn ich auf dem Platz stehen will, weil das Augenmerk nochmal deutlich mehr auf dem Spiel mit dem Ball liegt, spanisch geprägt. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ja.
Mal ganz kurz für so alle, die davon träumen, wie war das gegen Roma und gegen Neapel auf dem Platz?
Roma war richtig schön. Ich kam leider nicht zum Einsatz, saß nur auf der Bank, aber das Stadion, die Fans, also Lazio spielt auch im gleichen Stadion, aber eine andere Atmosphäre.
Genau.
Rom ist wirklich so traditionell, wirklich richtig schön. Und Neapel auch, das ist, da habe ich dann gespielt, da haben wir sogar, nee, wir haben ein Heimspiel gewonnen. Das war auch richtig imposant, du gehst in den Spielertunnel. Bevor du rausgehst, das erzähle ich immer, steht die Statue von Maradona in Echtheitsgröße auf so einem Podest. Sein linker Fuß ist in Vollgold. Davor sind so Absperrbänder wie im Flughafen und davor so zwei richtige Büffel. Also darfst du ihn nicht berühren, er ist heilig.
Okay.
Und das merkst du natürlich in der ganzen Stadt. Das waren natürlich schon besondere Momente, aber auch zum Beispiel mein Debüt in Turin gegen Juventus, das war mein Serialdebüt, haben wir 3-0 verloren, hatten gar keine Chance.
Ja, war Niederlage, war ich gelesen, ja.
Es war halt noch eine andere Mannschaft, Como, als es jetzt ist. Das ist eine riesen Entwicklung, aber sehr besonderer Moment für mich, dort mein Debüt gemacht zu haben.
Ja, ich hatte noch aufgeschrieben, wie du dich so fühlst in der italienischen Liga, aber du hast eben schon geschwärmt in den letzten zwei Fragen.
Ja, die leben Fußball noch auf eine andere Weise, mehr emotional. Trotzdem finde ich die Stimmung in Deutschland besser, mit den Fans, mit den Ultras. In Italien kann es auch mal sein, dass du vom italienischen Opa beleidigt wirst. So.
Okay.
Also so die Mentalität. In Deutschland ist dann mehr so die Stimmung mit den Fangesängen und sowas. Aber Italien hat brutalen Flair, die alten Stadien. Auch wenn in Deutschland es moderner ist, hat es in Italien diesen besonderen Tick.
Wenn du über italienischen Fußball sprichst, könnte ich stundenlang zuhören. Das ist einfach schön.
Ja, es war eine besondere Erfahrung, die ich sehr genossen habe.
So, kannst du den anderen Trainer, den du jetzt in Gladbach hast, wechseln wir mal wieder. Dann ging es ja nach Mönchengladbach, 1.9.25, letzter Tag, hast du ja auch gesagt. Deadline Day, kannst du diesen Eugen Polanski kurz beschreiben? Auf jeden Fall hat der reichlich Erfahrung, so wie du auf deiner Position. Er war auch ein Sechser. Ich fand ihn als Spieler total richtig gut. Also, um nicht Geld zu sagen, der war einfach ein Reißer, ein Kämpfer. Ne?
Ich glaube, er ist schon eher ein Spielertyp, wie ich es bin. Also er war es im Gegensatz zu Fabregas. Wir sind dann schon nochmal einen Tick defensiver, einen Tick robuster im Zweikampf. Und Eugen, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, am vierten Spieltag kam er, wurde auch ins kalte Wasser geworfen, ist menschlich top, also wirklich auf einer Ebene, er nimmt dich mit in den Gedankengängen, ist einfach empathisch und er musste halt einfach zusehen, dass wir jetzt in die richtige Spur kommen. Und ich glaube, da das Ziel, was ausgerufen wurde, hat Eugen komplett erfüllt, dass wir in der Liga bleiben nach dem Saisonstart.
Ja.
Ich glaube, er wollte immer mehr aufbauen und mehr die Spielidee entwickeln, aber es war einfach schwierig, wenn du mitten im Abstiegskampf stehst und einfach Ergebnisse liefern musst. Ich glaube, wenn er jetzt eine Vorbereitung hat, dann kann er seine Spielidee nochmal mehr durchbringen. Und ich habe sehr geschätzt, mit ihm gearbeitet zu haben. Auf der gleichen Position hat er auch mir viel mitgegeben, mir viel Vertrauen gegeben, so ein bisschen der Stratege im Mittelfeld zu sein. Habe auch jedes Spiel eigentlich in der Startelf gespielt, bis auf eins. Also wirklich auch.
Und auch ganz selten ausgewechselt. Darauf achte ich dann auch immer mal.
Ja, nicht oft. Manchmal, wenn ich eine gelbe Karte hatte, das hat Eugen nicht so gerne.
Taktische Dinge, ne?
Ja, so die Gefahr von einer gelb-roten Karte hat er mich ein paar Mal rausgenommen.
Gut, dass er es erkennt. Ich kenne da auch.
Ich wäre gerne drauf geblieben. Ich glaube, ich hätte es gut gehandelt, aber das ist alles in Ordnung.
Okay. Ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, es gibt ein Video online, auf YouTube kann man es auch sehen, wie du den ersten Tag in Mönchengladbach bist, an der Fohlenallee da angekommen bist und deinen Gesundheitscheck wahrscheinlich als Termin hattest und ein bisschen Marketing dazu, auch bekannte Leute getroffen hast und dann gehst du so hoch, die Katakomben hoch und guckst ins Stadion rein. Ich habe dir angesehen, dass das ein sehr, sehr glücklicher Moment war. Kannst du das nochmal kurz beschreiben?
Ja, das war auf jeden Fall. Einmal, weil ich eine Leihe machen wollte, auch gerne nach Deutschland, um wieder möglichst mehr zu spielen. Aber vor allem, das war der Grund, ich wollte immer in der Bundesliga spielen. Mhm. Ich war ein Kind der Bundesliga. Ich habe, als ich hier noch gewohnt habe, wo wir uns gerade befinden, oder auch dann im Haus meiner Eltern,
ja,
lief nur Bundesliga, Sportschau, 18 Uhr, dann alles, alle liegen durch.
Mhm.
Und ich wollte immer dort ankommen, hatte nie den Anspruch oder den Traum, im Ausland zu spielen. Das Timing hat einfach gepasst mit Italien. Aber jetzt habe ich es geschafft, in einem Bundesliga-Verein zu sein und in so einem großen, also Gladbach, ich habe es jetzt in dem Jahr gemerkt, wie viele Fans Gladbach in ganz Deutschland hat, also wirklich ein Riesenverein. Dann war ich dort am Stadion und dann hatte ich auch Gänsehaut, wo ich dachte, okay, jetzt wird bald vielleicht nächste Woche schon mein Traum in Erfüllung gehen, Bundesliga zu spielen. Und das war dann schon schön.
Also das kann man wirklich sehen, dass da ganz viel Emotionalität dabei ist. Ne? Wie bist du bei der Mannschaft aufgenommen worden? Kannst du das nochmal kurz?
Sehr, sehr schnell. Musste ich auch, weil es war schon, es gab keine Vorbereitung.
Genau.
Eine Woche, dann geht's gegen Bremen. Also ich war voll im Business drin. Habe dann auch, gegen Bremen wurde ich eingewechselt und dann danach das Spiel habe ich schon von Anfang an gespielt. Also ich habe sehr schnell eine wichtige Rolle bekommen. Und wenn du auch gute Leistung bringst, dann wirst du schnell anerkannt. Das ist im Fußball so. Mhm. Wenn die Leistung nicht stimmt, dann wird es auch schwierig. Also sehe ich immer zu, dass ich erstmal meine Leistung bringe und dann geht es eigentlich relativ schnell im Fußball, dass du da integriert wirst.
Mhm. Ich hatte vorhin mal kurz erwähnt, Klassenerhalt geschafft mit Gladbach. Erstes Maiwochenende. Danach gab es 2 trainingsfreie Tage. Was macht ein Profifußballer an 2 trainingsfreien Tagen, wenn es sich denn doch nicht lohnt, nach Hause zu fahren?
Ist eine gute Frage. Ich versuche mich zu erinnern, was nach dem Dortmund-Spiel war. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, es war nichts Wildes. Also
okay.
Ich hatte ein sehr gutes Gefühl nach dem Dortmund-Spiel, so auch eine Erleichterung, weil das Jahr war sehr anstrengend. Wenn du mit so einem Traditionsverein nicht gut spielst, sind natürlich auch die, ist der Gegenwind groß. Und deshalb war ich erleichtert, aber ich wollte es deshalb nicht feiern, weil es für mich kein Riesenerfolg war, in der Liga zu bleiben. Es war einfach der Situation geschuldet, unser Minimum.
Ja.
Und brutale Erleichterung, auch Freude, weil wir gewonnen haben. Aber bei mir gab es dann keine große Party, nein.
Bisschen chillen.
Ja, ich weiß nicht mal genau, was wir gemacht haben. Wahrscheinlich schon die 2 Tage gut genutzt mit meiner Frau. Die nutzen wir immer gut, deshalb kann ich jetzt gar nicht genau sagen, was wir gemacht haben.
Ja, ist ja okay. 2 Tage frei zu haben in so einer Situation ist ja auch mal was, dass man ein bisschen den Kopf freikriegt und der Druck auch ein Stück weit abgefallen in dem Moment.
Ne? Genau.
Ja, privates Lieblingsessen hast du in einem Video auf YouTube, glaube ich, auch gesagt. Von deinem Papa. Rinderroulade war das, ne?
Richtig.
Habe ich mir gemerkt, weil ich es auch sehr, sehr gerne esse. Kann er gut kochen, ja?
Ja, mein Papa kocht seit Jahren eigentlich. Mhm. Früher, als wir klein waren, haben meine Eltern sich abgewechselt. Mein Papa hat aber das oft immer gerne gemacht und jetzt seit Jahren nur noch. Und dadurch, dass ich selten in die Heimat komme, nur noch durch den Fußball, macht er das ganz gerne als Überraschung, um mich glücklich zu machen, dann Rinderrouladen. Also, als ich jetzt gekommen bin, vorgestern, gab es Rinderrouladen.
Perfekt.
Ja.
Ja, perfekt, schön.
Danke, Papa.
Ja, muss man so sagen. Wo isst du lieber? McDonald's? Also, gucken wir mal kurz zur Ernährung. McDonald's oder beim Italiener?
Italiener, ganz klar.
Ah, das habe ich mir gedacht. Ja. Aber ich wollte es trotzdem mal genau in diese Richtung fragen. Ernährung wichtig für dich?
Ja, auf jeden Fall. Schon seit Jahren wichtiger Punkt. Ich glaube nicht der wichtigste Punkt in der Erholung, Regeneration. Ja. Also gerade Schlaf ist bei mir nochmal viel wichtiger. Aber klar, also ich glaube, wenn du meine Frau oder auch meine engsten Freunde, Familie fragst, dann achte ich schon sehr drauf. Mhm. Nicht sehr, ich achte drauf auf jeden Fall, aber Ab und zu gönne ich mir auch was. Ja.
Gibt es für die tausende Amateurfußballer draußen einen Tipp im Ernährungsbereich?
In Ernährung? Regelmäßige Essenszeiten, weniger snacken. Und dann achte drauf, dass du gute Balance, ich achte immer drauf, dass meine Proteine dabei sind, Kohlenhydrate, wenn du Sportler bist, ja, und Gemüse, Vitamine. Das sind meine drei Sachen.
Okay. Ich denke, das ist angekommen draußen. Bist du es schon angegangen? Du hattest mal vor, einen Bootsführerschein zu machen.
Ich bin es noch nicht angegangen. Okay. Ich habe damals gesagt, wenn wir in Düsseldorf bleiben, mache ich ihn, okay, weil der Rhein vor der Haustür liegt. Dann sind wir nach Italien, Comer See hätte man jetzt auch machen können, aber ja, da habe ich erstmal Italienisch gelernt. Jetzt sind wir wieder in Düsseldorf gewesen und haben dort gewohnt, weil Gladbach, Düsseldorf in der Nähe. Ich habe es aber nicht geschafft, aber der wird noch in Angriff genommen,
okay,
weil meine Frau ist halb Griechin, wir sind oft in Griechenland dann auch. Und da bietet es sich an, wenn du die Möglichkeit hättest. Ja.
Klingt gut. Klingt richtig nach guten Urlaub dann.
Ja, ja,
ja, ein bisschen fast zum Ende. Janik, ich quizze da mal ein bisschen in letzter Zeit. Das habe ich vor ein paar Wochen angefangen. Du trägst die Nummer 6 auf deinem Trikot. Meine Frage, wann wurden im Fußball die Trikots offiziell in Europa oder in den meisten europäischen Ligen mit Rückennummern bestückt? Sprich, wann wurde die Rückennummer eingeführt? A. 1909, B. 1919, C. 1929 oder D. 1939?
Ich glaube mal, ich würde mal sagen relativ früh, weil viele Bundesliga-Vereine sind ja auch schon vor 1900 oder um 1900 gegründet. Gib mir mal die zwei frühesten Zahlen nochmal.
09 und 19.
Dann sage ich 19.
Nee, ist verkehrt.
09?
Nee, es ist so, echt spät.
Okay.
Also, dass es vorgeschrieben war, ne?
Okay.
Habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen, dieses Wort vorgeschrieben.
Ja,
war, ne? 1939.
Echt? Okay,
tatsächlich, doch so spät. Ne, in der Zeit. Eine habe ich noch und die passt zu deiner abgelaufenen Saison. Vielleicht steht das auch irgendwo auf dem Gang, auf dem Flur in Gladbach oder im Borussia-Park. In der Saison 71-72 wurde der Mannschaftsbus von Borussia Mönchengladbach bei einem Auswärtsspiel entwendet, geklaut.
Okay.
In der Stadt, wo sie gespielt haben.
Welche Stadt?
In welcher Stadt ist das passiert?
Das habe ich noch nie gehört, leider.
Oh.
Aber es war auf jeden Fall im goldenen Zeitalter von Borussia. Mhm. Also vielleicht könnt ihr auch willst du mir einen Tipp geben, ob es in Deutschland schon mal ist?
Ja, es ist in Deutschland.
Ja, okay.
Auch nicht weit weg.
Dann sage ich, okay, mein großer Verein. Okay, auf Köln?
Ja.
Ja? Okay, dann Revierderby,
hätte ich mir gedacht. Ja, genau. Also ist beim FC Köln passiert. Also okay.
Ja, die Rivalität zwischen Gladbach und Köln habe ich jetzt kennengelernt in dem
gespürt,
Jahr.
Ne? Mhm. Ja, es gibt ja so einige Kinder, Janik, und Jugendliche, welche von so einer Karriere auch träumen, die du hingelegt hast oder wo du dich gerade befindest. Wie kannst du Nachwuchskickern im Unter- und im Obereichsfeld mal so ein bisschen was Schönes auf den Weg geben, wie man es hinkriegen könnte?
Ja, erstmal musst du es wollen. Mhm. Also wenn du Spaß am Fußball hast, dann behalte den immer bei. Wenn der irgendwann verloren geht, dann wirst du es sehr wahrscheinlich auch nicht schaffen, weil dann macht es auch einfach keinen Spaß. Dann bleib dran und glaub an dich, weil ich war nicht mit 18 in der Bundesliga. Ich habe Step by Step bin ich meine Schritte gegangen, habe trotzdem ans große Ganze geglaubt und habe jetzt auch immer noch große Ziele, die ich erreichen will.
Mhm.
Deshalb bleib am Ball, hab Spaß und glaub an dich.
Mhm. Schön. Schöne Worte. Wenn du magst, kannst du mir auch noch eine Fußballfrage stellen, wenn dir spontan eine einfällt. Habe ich vergessen, dir die
eine
Vorinformation zu geben.
Fußballfrage. Aber ich muss ja auch die Antwort wissen, deshalb muss ich jetzt mal überlegen.
Ja, ich hatte.
Wann war das letzte Mal, dass in der Bundesliga der Torschützenkönig geteilt wurde und wer war es?
Oh, das ist schwer. Das ist schon eine ganze Weile.
Und das für die Zuschauer, ich habe jetzt kein Handy genommen, das war jetzt sehr schnell. Mhm. Also ich kenne die Antwort.
Okay.
Und das Jahr ist mir gar nicht so wichtig, weil ich weiß, es ist plus minus eins wahrscheinlich, aber.
Ist das?
Die Namen dann auch fallen.
Lewandowski und.
Ja, der ist schon mal falsch.
Falsch, okay. Das ist schwer.
Also es ist in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall gewesen, also es ist in der jüngsten Vergangenheit.
Okay.
Und es war sehr niedrig von der Anzahl der Toren. Also da ist man nicht oft mit Torschützenkönig geworden.
Hm. da bin ich flach.
Es war tatsächlich Niklas Füllkrug und Christopher Nkunku. Und ich glaube, es waren 16 Tore. Und ja, die Saison kann man jetzt, sag ich mal, vor 3 Jahren, da war Niklas Füllkrug bei Werder Bremen.
Genau.
3, 4 Jahren und Nkunku bei Leipzig.
Oh, weia, da hast du mich auf dem verkehrten Fuß erwischt. Aber schön. Ja, informativ, spannend, mein Podcast mit dir hier. Für heute müssen wir allerdings auch Schluss machen. Yannick, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg, wohin auch immer die Reise geht, und weiterhin eine erfolgreiche und vor allen Dingen auch verletzungsfreie Zeit. Keine Frage, das ist wichtig für deine Karriere. Wie war es für dich hier heute im Podcast?
Erstmal vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, eine Stunde gut genutzt hier im Elternhaus, ein bisschen gequatscht. Schön, dass du da warst, danke für die Einladung.
Ja, ich würde auch gerne irgendwann wiederkommen, richtig erfolgreichen, vielleicht auch noch ein Nationalspieler Engelhardt.
Ja, wenn Nationalspieler Engelhardt passiert, dann machen wir ein Remake.
Das kriegen wir hin.
Okay, ja. Gut.
Vielen Dank, dass du da warst, für deine Zeit vor allen Dingen. Ich weiß, dass das rar ist, die Zeit. Ich werde deinen Weg als Profi natürlich weiter beobachten, begleiten, einfach weil mir deine Spielweise wirklich gefällt. Vielen Dank fürs Zuhören auch von meiner Seite nochmal, weil mir zuhören ist ja auch manchmal auch anstrengend. Liebe Zuhörer, wir sehen uns auf Social Media. Gern schaut auch bei Yannick Engelhardt mal vorbei. Liked gerne auf den genannten Plattformen und Sport nicht mit Kommentaren. Folgt mir auf meinen Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Irgendwann seid auch ihr dran. Schreibt mir eure Meinung, kommentiert, was gefällt. Beste Grüße vom Auswärtsspiel heute aus dem Sauerstoffzelt.
Ein Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinolds. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Das ist Unterlatte, Oberkante. Oh yeah, der Podcast aus der Region. Von Lattentreffer bis Vollpfosten. Der Analyse auf der Spur. Oh. Uwe lädt ein zum Talk, yeah. Von Vorstand bis Trainer, gemeine Übungsleiter vom Mainz SG. Ah. Oder andere Knallervereine. Ja. Vom Ampfiff bis Abpfiff, der Podcast auf Top-Niveau. Hier gibt's den Doppelpass auf Rasenplatz und Abwehr mit Risiko. Hört ihr den Jubel nach dem Sieg? Oberkante, Oberkante.